Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mal was Neues im Unterricht ausprobieren, das wünschen sich viele Lehrkräfte. Doch woher die Ideen nehmen? Fortbildungen an Hochschulen können helfen. Ein Thema gleich hier. Außerdem schauen wir in die USA. Da halten viele Lehrkräfte die Situation an ihren Schulen nicht mehr aus und sie verabschieden sich aus dem Schuldienst. Und wir zeigen, wie es Jugendlichen geht, denn die aktuellen Krisen machen vielen zu schaffen. Das und mehr gibt's heute bei uns im Bildungsmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Britta Mersch. Herzlich willkommen. Der Klimawandel, der Krieg in Europa, die steigenden Kosten für Mieten, Lebensmittel und Energie. Wir haben es zurzeit mit vielen Krisen zu tun, die für viele sehr belastend sind, auch für Jugendliche. Wie es ihnen geht, danach fragt alle 6 Monate die Studie Jugend in Deutschland. Sie wird herausgegeben von dem Jugendforscher Simon Schnetzer und dem Bildungsforscher Klaus Hurlmann. Heute sind die neuen Zahlen herausgekommen. Mein Kollege Armin Himmelrath hat sich die Ergebnisse für uns angesehen. Herr Himmelrath, in der letzten Studie fiel noch das Wort vom Dauerkrisenmodus, in dem sich Jugendliche und junge Erwachsene befinden. Ist denn Besserung in Sicht?
Nein, leider ist da überhaupt keine Besserung in Sicht. Und dieser Dauerkrisenmodus, den Sie angesprochen haben, der setzt sich fort und verfestigt sich. Und das hat damit zu tun, dass die Themen, die von jungen Erwachsenen und Jugendlichen ja als wichtig, als bedrohlich, als schwierig wahrgenommen werden, dass die sich eben auch verfestigt haben. Simon Schnetzer, einer der beiden Autoren, formuliert das so.
Die Top 3 der Sorgen junger Menschen hat sich nicht verändert. Bei der letzten Studie war erhoben, Anfang des Jahres war Krieg natürlich an erster Stelle, nachvollziehbar, und Klimawandel an zweiter. Und jetzt ist die Inflation an erster Stelle. Also die Top 3 Sorgen: Inflation, Krieg in Europa, Klimawandel.
Und das Problem, vor dem jetzt eben die Jugendlichen stehen, ist, dass sich diese verschiedenen Themen, dass sich diese verschiedenen Krisen so übereinander lagern. Also es geht um Corona, es geht um die Ukraine, es geht um die Wirtschaftssituation. Dazu kommt dann das Dauerkrisenthema Klima gewissermaßen. Und das ist eben für viele Jugendliche und junge Erwachsene eine schwer erträgliche Mischung. Wir reden ja hier von den 14- bis 29-Jährigen, die befragt wurden. Und bei denen haben die Forscher dann eben sehr konkrete Ängste auch festgestellt. Da befürchten also zum Beispiel 20%, das ist immerhin jeder Fünfte, dass der Krieg nach Deutschland kommen wird. Sogar 7% sagen, möglicherweise muss ich meine Heimat, meine Stadt, meinen Freundeskreis verlassen wegen des Krieges. Also das sind schon massive Ängste, wenn auch noch nicht mehrheitlich, aber eben doch spürbar.
Was folgt denn daraus? Also können zum Beispiel Schulen das auffangen, diese Ängste auffangen?
Ich glaube, sie müssen es auffangen, und so formulieren das die Forscher hier auch. Sie sagen, die Schulen müssen das einfach zum Thema machen. Man muss darauf vorbereitet sein, dass eben große Teile der Jugendlichen und jungen Erwachsenen damit wahnsinnig Schwierigkeiten haben. Und das heißt eben auch, dass sich die Schulen verabschieden müssen von so einer Haltung, naja, wir machen halt hier unseren Unterricht und dann wird das schon alles wieder werden. Klaus Hurlmann, der sagt, also wenn er da drauf guckt, dann macht ihm das wirklich große Sorgen.
Ganz, ganz besorgniserregend. Der Wert von Hilflosigkeit liegt noch um 3% über dem aus dem Mai. Der Wert für Suizidgedanken liegt auch um 3% gegenüber dem Wert aus dem Mai. Hier spürt man, bei einer erschreckend großen Minderheit haben sich die Ängste, die Belastungen so zugespitzt und so festgesetzt, dass es jetzt so richtig an die psychische Stabilität dieser jungen Menschen geht.
Und wenn man das mal in Zahlen sich anschaut, dann heißt das zum Beispiel, dass 16% der Befragten sagen, sie fühlen sich hilflos angesichts der Weltlage im Moment und angesichts dieser vielen Krisen. Und jeder und jede Zehnte äußert sogar Suizidgedanken. Die beiden Forscher schließen da sozusagen raus, dass sie sagen, naja, mindestens 5% der Jugendlichen, wenn nicht noch mehr, brauchen therapeutische Hilfe. Und ein noch viel größerer Anteil braucht sowas wie pädagogische, sozialpädagogische Unterstützung in der Schule. Und das ist eigentlich die große Herausforderung fürs Bildungssystem.
Sind denn die Schulen darauf vorbereitet? Also wir berichten ja auch oft über den Lehrkräftemangel, dass viele Kräfte fehlen, auch dass Schulsozialarbeiterinnen fehlen. Also kann das überhaupt gelingen?
Also ich habe da tatsächlich so meine Zweifel, und wenn man sich gerade diese Felder anschaut, die gewissermaßen pädagogisch begleitend zum reinen Unterricht abgedeckt sind, also Schulsozialarbeit, Schulpsychologie, da reden wir ja wirklich schon lange davon, dass es dort Fachkräftemangel gibt, dann müsste man natürlich darüber hinausgehen und sagen, wir müssen eigentlich auch die Lehrkräfte für dieses Thema sensibilisieren. Wir müssen sie ja so dafür fit machen, dass sie sofort wissen, wie sie auch in krisenhaften Situationen mit Jugendlichen umgehen, die eben in so eine persönliche Belastungskrise rutschen, denn das ist einfach nicht zu übersehen, dass bei vielen jungen Menschen die Kräfte der psychischen Abwehr gewissermaßen verbraucht sind, nach 2 Jahren oder 3 Jahren jetzt fast Corona, nach eben einem Dreivierteljahr Krieg. Das heißt, die Risikofaktoren, die mehren sich, und sowohl Klaus Hohelmann als auch Simon Schnetzer sagen, wir müssen hier von einem Warnsignal reden, und dieses Warnsignal ist laut und schrill und es muss dringend gehört werden.
Das klingt jetzt insgesamt nicht nach einer so positiven Entwicklung. Gibt es denn doch etwas, was sich vielleicht gut entwickelt hat laut der Studie?
Ja, wenn man in die Daten reinschaut, da finden sich tatsächlich vereinzelte Lichtblicke. Und was mich zum Beispiel besonders beeindruckt hat, ist, dass das Verhältnis der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu Europa immer besser wird. 63% sagen mittlerweile, sie identifizieren sich mit Europa. Der gilt übrigens auch für Deutschland, also auch 63% sagen, ich identifiziere mich mit Deutschland. Und die beiden Forscher erklären das so, dass sie sagen, ja, in dieser Krise, vor allem jetzt vor dem Hintergrund des Krieges, der seit Februar eben in der Ukraine stattfindet, erlebt man sowas wie eine Solidarisierung, auch auf europäischer Ebene. Und das schlägt sich hier nieder in diesen Zahlen. Das heißt, immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene setzen eben auch auf die EU und erhoffen sich da Lösungen. Und das wiederum heißt, das ist im Grunde fast sowas wie ein politischer Gestaltungsauftrag. Und diese Verantwortung, der müssen sich natürlich Politikerinnen und Politiker dann auch stellen.
Danke, Armin Himmelreit, für diese Einblicke in die neue Jugendstudie, die heute veröffentlicht wurde und die vor allem ein düsteres Bild zeichnet, wie es Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Moment geht. Lehrkräfte haben es im Moment nicht leicht. Sie müssen den Unterrichtsstoff durchbringen und auch die Sorgen von Schülerinnen und Schülern auffangen. Daneben sollen sie den Unterricht möglichst interessant gestalten, also auch mal neue Formate ausprobieren. Doch wie soll das gehen? Um neue Impulse zu bekommen, wünschen sich viele eine Fortbildung, und da sind zurzeit vor allem Angebote an Hochschulen gefragt. Denn die erforschen in vielen Projekten, was im Unterricht gut gelingt. In Bochum im Ruhrgebiet können Lehrkräfte ausprobieren, wie sie mit Escape Rooms Lehrinhalte vermitteln, und da müssen sie dann auch selbst erstmal zeigen, wie geschickt sie sind.
Im Werklabor der Ruhr-Universität Bochum wird gesägt. Heute sind 20 Lehrerinnen und Lehrer zur Weiterbildung in Chemie gekommen.
Tanja, hältst du dann da? Dann gucken wir mal, wie wir uns absprechen können tatsächlich. Oh nein, nein, jetzt habe ich mich verloren.
Ich bin da. Das machst du super.
Ja, danke. Na, geil. Danke. Nicht alles läuft auf Anhieb glatt. Die Pädagogen sollen aber auch nicht zu perfekten Handwerkern ausgebildet werden, sondern lernen, wie man Schülerinnen und Schülern den trockenen Unterrichtsstoff mit Spaß vermittelt. Das Projekt Escape Rooms für den Unterricht hat Christian Strippel entwickelt. Er ist Dozent am Lehrstuhl für Didaktik der Chemie.
Es ist die Idee, diese Escape Rooms aus der Freizeit in den Unterricht zu transportieren und dabei einerseits den Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, Fachwissen zu erlangen, Methoden der Erkenntnisgewinnung aus dem Fach anzuwenden, aber eben auch dieses, was in den Escape Rooms wirklich drinsteckt, dieses Problemlösen, dieses Rätseln an fachlichen Inhalten anzuwenden. Und das heißt Electric Escape, weil bei uns die Rätsel rund um die Elektrochemie sind.
Ich würde gerne mal ein Handzeichen sehen. Wer von euch hat schon mal mit einem Mikrocontroller gearbeitet?
Zögerlich regt sich nur eine Hand. Alle Lehrerinnen und Lehrer haben jahrelange Unterrichtserfahrung und wollen nun neuen Input bekommen, so wie Manuela Richard aus Unna bei Dortmund.
Das ist im Grunde genommen auch ein Rätsel, was die Schüler zu lösen haben. Die haben halt einen Rätselzettel, kleine Hinweise im Unterrichtsraum versteckt. Da nimmt man dann zum Beispiel irgendwie Sicherheitseinrichtungen, die sie lernen sollten, wo ist der Feuerlöscher etc. Und da sind dann kleine QR-Codes versteckt, wo sie dann Hinweise bekommen. Das ist dann natürlich immer chemisch, anders als in der Freizeit so ein Escape Room. Das heißt, über die fachliche Lösung erhalten sie dann quasi ein Lösungswort oder eine Lösungszahl, mit der sie ein Schloss öffnen können, müssen dann rechnen zwischendurch, und das ist auf alle Fälle sehr motivierend, und spielerisch lernen sie dann Chemie.
Die Bochumer Ruhr-Universität sieht ein steigendes Interesse von Lehrkräften, wieder zurück an die Hochschule zu kommen und sich über die neuesten didaktischen oder fachlichen Aspekte fortzubilden, sagt Christiane Mattison vom Institut School of Education.
Das ist im Grunde die Zukunft, sage ich jetzt mal. Die erste Phase der Lehrerausbildung findet ja hier an der Universität statt. Als zweite Phase begreift man in der Regel halt das Referendariat. Und dann, wenn man aber im Beruf drin ist, das ist die dritte Phase, wo es natürlich auch gilt, sich immer wieder neuen Themen zu widmen. Hier richten wir uns an diese Zielgruppe mit der RUB Teachers Academy. Lehrerfortbildung steckt dahinter.
In Bochum gibt es schon seit Jahren Angebote wie den Teachers Day für Lehrer. In diesem Semester wurde zusätzlich ein umfangreiches Fortbildungsprogramm gestartet. Eigentlich ist die Weiterbildung eine Domäne der Landesschulbehörden, in die bereits mehrere Hochschulen wie die Bochumer Uni nun mit ihren Angeboten vordringen.
Wir bieten speziell wissenschaftsorientierte, wissenschaftsnahe Lehrerfortbildung an, um da halt eben immer wieder ganz neue Erkenntnisse aus den Fachdidaktiken, aus den Bildungswissenschaften an die Lehrerinnen und Lehrer zu vermitteln.
Den Lehrerinnen wie Monika Hilker gefällt diese praxisnahe Fortbildung. Sie musste völlig neue handwerkliche Fähigkeiten dazulernen, um aus einer Plastikkiste, vielen Kabeln und Mikrocontrollern die Escape-Box für ihren Unterricht zu bauen.
Ich kann mir das gut vorstellen, weil Schüler, die wollen ja wirklich immer sowas ergründen auch. Und wenn sowas Spielerisches dabei ist, das macht dann schon auch Spaß. Und wenn man das mehrfach verwenden kann, dann lohnt sich der Aufwand ja auch.
Sie wird den Escape-Room im Chemieunterricht des Berufskollegs in Werne in Westfalen einsetzen. Nach 4 Stunden Arbeit ist die Kiste fertig. Vorne ist ein LCD-Display eingebaut. Oben führen Kabel zu einer Platine. Sie ist zufrieden.
Wenn es einem selber Spaß macht, macht es dann häufig auch den Schülern Spaß. Ja, was Innovatives danken einem die Schülern ja letztendlich dann schon.
Kai Rüßbeck über Lehrkräfte, die an die Hochschule zurückkehren, um Unterricht mal ganz anders zu gestalten. Und wir bleiben beim Thema Lehrkräfte, kommen aber zu denen, die nicht mehr im Schulsystem bleiben wollen, sondern die nach jahrelanger Arbeit frustriert das Handtuch werfen. Denn das ist nicht nur in Deutschland ein Problem.
Campus und Karriere. International.
In den USA entscheiden sich zurzeit enorm viele Lehrkräfte, aus dem Schulbetrieb auszusteigen. Und das liegt vor allem an Gewalt und auch an Schüssen an Schulen. Denn immer wieder gibt es Angriffe mit Toten und Verletzten. Und das ist eine Situation, die viele nicht mehr aushalten. Heike Braun kennt die Hintergründe.
Der Lehrerberuf ist in den USA so unbeliebt wie nie. An öffentlichen Schulen haben im Laufe des Jahres knapp 45% der Lehrerinnen und Lehrer ihren Beruf aufgegeben. Die National Education Association, kurz NEA, ist die größte Lehrervereinigung in den USA. Sie schlägt jetzt Alarm, denn 300.000 Stellen an Schulen sind unbesetzt. Ted Dintersmith hat in Stanford, Kalifornien promoviert und ist in den USA ein anerkannter Bildungsexperte. Noch vor 10 Jahren war der Lehrerberuf deutlich beliebter als heutzutage. Sagt er.
Many of the people in the teaching field, when you ask them what influenced them, they had a parent.
Viele Menschen sind Pädagogen geworden, weil einer ihrer Eltern Lehrer war. Ihr Vater, ihre Mutter oder beide haben unterrichtet. Das hat sie beeinflusst und sie wollten auch unterrichten. Seit immer mehr Gewalt, Schießereien und Respektlosigkeiten gegen Lehrkräfte vorkommen, sagen die heutigen Lehrergenerationen zu ihren Kindern: Arbeitet nicht als Lehrer, sucht euch einen anderen Beruf.
Do not go into this profession. Selbst Lehrerinnen und Lehrer, die erst vor kurzem an ihren Schulen zum Pädagogen des Jahres gewählt wurden, haben ihren Beruf aufgegeben und sich umorientiert. Zum Beispiel Enkosha Hassam. Sie ist eine muslimische Amerikanerin mit somalischen Wurzeln. 10 Jahre lang war sie Lehrerin in Minnesota und 2020 Teacher of the Year. Dieses Jahr gab sie den Lehrerberuf auf, in dem sie so erfolgreich war. Die Respektlosigkeit ihrem Berufsstand gegenüber habe sie nicht mehr ausgehalten, sagt sie. In Minnesota geben nicht nur Lehrerinnen und Lehrer auf, sondern auch andere Schulmitarbeiter, sagt sie. Mitunter werden sie auch entlassen, weil der Schuldistrikt sparen will. Das heißt, das pädagogische Personal muss berufsfremde Aufgaben übernehmen, wie Essen verteilen, Schulen aufschließen, Klassenräume reinigen. Und es ist einfach unverantwortlich, alles auf den Schultern von Lehrern auszutragen. Ich habe aufgegeben, um mich und meine Gesundheit zu schützen, sagt die junge Frau mit dem schwarzen Hijab und den traurigen Augen. Immer mehr mehr junge Lehrende haben das Gefühl, ausgenutzt zu werden, sagt der Bildungsexperte Ted Denthersmith.
I'm blown away by how hard they will fight for kids in their care.
Lehrende in den USA geben bis zu einem Drittel ihres Gehaltes aus, um ihre Studierenden zu unterstützen. Sie kaufen ihnen Schulbücher, Hefte und Stifte. Gerade in armen, ländlichen Regionen der USA versorgen Lehrerinnen und Lehrer die Kinder sogar mit Essen. Viele von ihnen haben zwei Jobs, um über die Runden zu kommen.
Die American Federation of Teachers ist die größte Lehrervereinigung der USA. Sie hat im Juni ermittelt, dass rund 80% ihrer Mitglieder unzufrieden sind mit ihrem Job, auch im sonnigen Florida. Dort hat der in den Midterm-Wahlen so erfolgreiche Gouverneur Ron DeSantis ein Gesetz auf den Weg gebracht, nach dem jetzt auch Militärveteranen an Schulen unterrichten dürfen. Nicola Stander war Physiklehrerin an einer Mittelschule in Miami. Sie ist fassungslos, dass es an Floridas Schulen jetzt genügt, in einem Krieg gekämpft zu haben, um unterrichten zu dürfen.
Mittlerweile haben sich rund 300 ehemalige Kriegsteilnehmer an Floridas Schulen beworben. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das gut gehen soll. Ich habe mich entschlossen, nicht mehr als Lehrerin zu arbeiten. Ich befürchte, dass unsere Regierung in Florida wegschaut, während reguläre Lehrkräfte ermordet werden, weil sie sich für Homosexuelle, Bisexuelle, Transgender und für die Rassengleichheit einsetzen.
Ernest Serra aus Washington State ist ein pensionierter Lehrer und Autor vieler bildungspolitischer Bücher. Er sieht nicht nur in der Abwanderung ausgebildeter Lehrer ein Problem.
Wir verlieren die Studierenden schon, während sie noch in der Ausbildung sind. Sie werden schlecht auf ihren Beruf vorbereitet und müssen Dinge lernen, mit denen sie gerade an Grund- und Mittelschulen überhaupt nichts anfangen können. Warum müssen angehende Lehrerinnen und Lehrer Shakespeare zitieren können? Das langweilt sie unendlich. Lehrer müssen praxisorientiert ausgebildet werden. Sie müssen Dinge lernen, die sie für ihren späteren Beruf brauchen. Sonst verlieren wir sie schon während des Studiums.
Nicola Stander hat einen Bachelorabschluss gemacht. Lehrerin war ihr Traumberuf. Dass die zierliche 25-Jährige jetzt aufgegeben hat, hat einen Grund. Sie hat Angst, besonders vor den heranwachsenden, meist männlichen Jugendlichen, die am Schulhof ihre Waffe zücken, wenn sie vorbeigeht.
Ich glaube, ich wäre eine gute Lehrerin geworden und ich habe gern unterrichtet. Aber dann hörte ich immer wieder von Schießereien an Schulen. Jeden Tag. Es macht einfach keinen Sinn, wenn man ständig mit einem flauen Gefühl im Magen zu seinem Arbeitsplatz fährt.
Beinahe täglich sterben in den USA junge Menschen durch Schusswaffen, immer häufiger auch auf Schulgeländen. Doch die Aufregung darüber bleibt gering. Amerikas Verfassung lässt das Waffentragen zu. Daran hat seit 1791 kein Präsident mehr etwas Maßgebliches geändert.
Online-Banking, Ticketbuchungen, Terminabsprachen. Vieles lässt sich heute mit ein paar Klicks online erledigen. Doch das klappt nicht überall. Wenn Studierende zum Beispiel im Ausland studieren, müssen sie ihre Prüfungsleistungen später an ihrer Hochschule anerkennen lassen. Und das ist oft mühsam. Doch daran soll sich jetzt etwas ändern. Die Universität Göttingen und die Technische Universität Berlin haben eine Plattform für internationale Studierendenmobilität entwickelt, kurz PIM. Sie soll den internationalen Austausch von Prüfungsleistungen möglich machen. Wolfgang Radenbach von der Universität Göttingen ist an der Entwicklung beteiligt. Herr Radenbach, wie weit ist denn das Projekt schon fortgeschritten?
Wir haben eine erste lauffähige Version erstellt. Das nennt sich Minimal Viable Product und die haben wir jetzt an der Universität Göttingen ausprobiert. Und im nächsten Schritt werden wir jetzt die Hochschulen, die in unserem Verbund drin sind, dazu bringen, dass sie es an ihrer Hochschule einführen.
Wer macht denn im Moment alles mit?
Das sind insgesamt 8 Hochschulen in Deutschland. Das sind zum Teil Universitäten, Universität Göttingen, TU Berlin, aber auch Fachhochschulen, beispielsweise die FH Dortmund.
Und können Sie mal beschreiben, wie das mit der Anerkennung von Prüfungsleistungen dann genau funktionieren soll?
Als Student logge ich mich ein mit meinen Zugangsdaten. Jeder Student hat heute Zugangsdaten für sein Unisystem. Und dann bin ich auf der Plattform und dort hole ich mir von der Hochschule, wo ich war, meinetwegen im Ausland in Chile oder auch an einer anderen deutschen Hochschule, per Mausklick meine Leistung rüber. Und dann läuft an der eigenen Hochschule der Anerkennungsprozess, und zwar digital. Ohne dass ich zwischendurch PDFs ausdrucken muss oder E-Mails schreiben muss, geht das von Institution zu Institution. Am Ende bekomme ich meinen Anerkennungsbescheid und sehe das in meinem Studierendenkonto.
Und es ist schon so, dass diese Daten wirklich digital schon zur Verfügung stehen, in der Regel?
Die Softwarehersteller der Hochschulen, die Campus-Management-Systeme, die arbeiten daran, also es stehen auf jeden Fall digital zur Verfügung und die arbeiten daran, dass es das Teil des Projekts, dass die auch ausgetauscht werden können, dass also das IT-System der einen Hochschule mit dem IT-System der anderen Hochschule sprechen kann.
Okay, weil das ist ja nochmal eine Frage. Letztlich will die Hochschule ja auch wissen, sind das jetzt richtige Ergebnisse, die mir da übermittelt wurden? Also das heißt, diese Kommunikation zwischen den Hochschulen, die findet dann auch statt.
Das finden die Mitarbeiter in den Hochschulen besonders gut, weil die dann eben automatisiert stattfindet. Natürlich, die Nutzerin, der Nutzer hat zugestimmt, aber dann ist da kein Medienbruch dazwischen. Und dann haben die eine digitale Unterschrift, mit der sie sehen können, diese Daten sind echt.
Ist es denn so, dass dann wirklich alle Hochschulen dann auch mit dem gleichen System arbeiten müssen? Oder sind die Systeme, also das, was Sie jetzt entwickelt haben und das, ist, was es dann vielleicht in Chile oder was weiß ich wo gibt, dass die dann doch kompatibel sind? Oder muss das vielleicht gar nicht sein?
Also die Hochschulen haben ihre eigenen Systeme und das sollen sie auch weiter behalten. Das ist ganz wichtige Herausforderung für PIM, dass wir diese Systeme, dass wir diese Sprache finden, mit denen die Systeme miteinander koppeln. Und das ist ein großer Bedarf auch. Das macht es uns sehr einfach, weil die Hersteller da gut miteinander zusammenarbeiten und wir da uns gut einigen können.
Jetzt ist ja auch immer eine große Frage der Datenschutz, also dass die Studierenden letztlich einmal die Hoheit über die Daten haben, aber auch die Frage, wer darf das jetzt einsehen? Welche Regelungen gibt es da?
Wir denken das sehr von der Nutzerin, vom Nutzer aus, weil gerade die Studierenden sind ja auch da sehr interessiert daran, dass der Datenschutz gut abgedeckt ist. Das heißt, PIM arbeitet so, dass ich als Studierende selber entscheide, welche Leistungen fließen von Hochschule zu Hochschule. Und dann kann ich auch entscheiden, die gute Note, die soll fließen und die Leistung, die ich im Ausland vielleicht gemacht habe, aber nur um es mal auszuprobieren, da muss meine Heimathochschule gar nicht unbedingt erfahren, dass ich die gemacht habe. Das heißt, Nutzer-Selbstsouveränität als Kern des Datenschutzes ist eine Grundphilosophie, die wir in PIM verankern.
Und können Sie noch mal einmal zusammenfassend sagen, was jetzt wirklich der große Gewinn ist dieser Plattform?
Wie bei vielen Prozessdigitalisierungen ist der wesentliche Gewinn, dass das ganze E-Mail und PDF oder vielleicht auch Papier, was ich sonst von einer Stelle zur anderen tragen muss und wo ich auch nicht genau weiß, wo liegt das jetzt gerade, das ist weg. PIM macht das medienbruchfrei. Das heißt, von Anfang bis Ende laufen die Daten digital und so ein bisschen wie bei Online-Versand kann ich immer sehen, wo steht das jetzt eigentlich gerade und wann ist meine Anerkennung erfolgreich bewilligt.
Sie sind jetzt gerade dabei, das zu implementieren an Hochschulen. Kann man denn davon ausgehen, dass irgendwann wirklich alle davon profitieren oder wie wird sich das jetzt auch entwickeln?
Ja, das ist eine wichtige Frage und wir versuchen die Erwartungen da nicht zu hoch zu setzen, weil so ein System muss gut funktionieren, damit es angenommen wird. Und deshalb haben wir es jetzt an einer Hochschule ausprobiert. Jetzt wird es im Verbund an den 8 Partnerhochschulen im Laufe des nächsten Jahres bis August etwa eingeführt. Und danach werden weitere interessierte Hochschulen hinzukommen. Und wir denken, dass wir am Ende der Projektlaufzeit etwa 20 Hochschulen haben, die PIM nutzen. Was aber schon ganz gut ist, weil damit decken wir repräsentativ in Deutschland einen guten Teil ab.
Und wann ist das Projekt zu Ende?
Das Projekt läuft bis Ende August 2024. Wir arbeiten aber auch daran, dass wir anschließend Servicestrukturen haben, damit es auch dauerhaft genutzt werden kann.
Sagt Wolfgang Radenbach von der Universität Göttingen über eine neue Plattform, die die Anerkennung von Prüfungsleistungen erleichtern soll. Sie ist Teil der nationalen Bildungsplattform des Ministeriums für Bildung und Forschung. Die soll unter anderem die technische Ausstattung von Hochschulen verbessern. Das BMBF unterstützt das Projekt mit 5,2 Millionen Euro. Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Hier geht's nach den Nachrichten weiter mit Corso Kunst und Pop. Und da gibt es Besuch von den Sportfreunden Stiller.